Christian Sauer. Souverän schreiben. Klasse Texte ohne Stress. Wie Medienprofis kreativ und effizient arbeiten. Wir leben in einer Welt der viralen Videos und Memes, in der ein Bild oft mehr als 1000 Worte sagt. Müssen wir da überhaupt noch Texte schreiben können? Auf jeden Fall. Die Produktion guter Texte ist wichtiger als je zuvor. Ob du Journalist, Blogger oder Werbetexter bist, wenn deine Texte nicht gut sind, werden sie in der heutigen Informationsflut untergehen. Und auch wenn du in einer Firma arbeitest, die eigentlich mit redaktionellen Inhalten nicht viel am Hut hat, ist ein überzeugender Webauftritt mit einer Sprache, die die Kunden anspricht, immens wichtig. Doch was, wenn du dich mit dem Schreiben manchmal schwer tust? Entgegen Oscar Wildes Bemerkung, dass nichts, was von Wert ist, gelehrt werden kann, gibt es sehr wohl konkrete Schritte, die du unternehmen kannst, um dein Schreiben zu verbessern. Die folgenden Blinks erklären, was beim Schreiben alles in unserem Gehirn passieren muss und helfen dir bei der Ideenfindung, beim Strukturieren und beim Zeitmanagement deines Schreibprozesses. Blink Nummer 1. Der Schreibprozess ist harte Arbeit für das Hirn. Es ist ein weit verbreiteter, wenn auch schöner Mythos. Ein einsamer Autor wird über Nacht von der Muse geküsst und kann plötzlich geniale Ideen wie von Geisterhand auf das Papier bringen. Leider ist diese romantische Vorstellung vom Schreiben weit von der Realität entfernt. Texte fügen sich auch bei geübten Schreibern nicht von allein zusammen. Wenn wir Texte schreiben, muss unser Gehirn Höchstleistungen vollbringen. Es gleicht einer Werkstatt, in der mehrere Handwerker ein kompliziertes Gerät an einem Fließband produzieren und sich dabei manchmal in die Quere kommen. In der für Sprache zuständigen Hirnregion gibt es ein zweigeteiltes Materiallager. In der einen Hälfte liegen Konzepte, Ideen und Gedanken, in der anderen Stilfetzen, Wörter und Satzfragmente, wobei hier ständig Textbausteine, die wir aufschnappen, abgelegt werden. Aus diesen Elementen werden in 3 Schritten Texte gebastelt. Zunächst werden lose Gedanken in erste sprachliche Versuchsstücke verwandelt, die aber noch unverständlich sind. Im nächsten Schritt formt unser Gehirn Satzteile und Sätze, die zuletzt auf Grammatik, Semantik und Rechtschreibung überprüft und dann aufgeschrieben werden. So die Theorie. Die Textproduktion verläuft aber nicht immer linear und reibungslos von Materialeingang bis Auslieferung des Textes. Manchmal funktioniert die Kommunikation zwischen einzelnen Stationen nicht einwandfrei und der Multitasking-Prozess läuft aus dem Ruder. Wenn sich etwa die letzte Kontrollinstanz zu dominant oder zu früh einmischt, kommt die Produktion zum Erliegen. Die individuellen Anforderungen an den jeweiligen Text sind entscheidend dafür, wie gut die Textwerkstatt funktioniert. Routinetexte, die auf bekannte Schreibmuster und Textfragmente zurückgreifen können, gehen schnell von der Hand. Bei einem neuen Themengebiet oder einer weniger geläufigen Textgattung wird es komplizierter. Als Schreiber solltest du dir über die hohe Leistung deines Gehirns bewusst werden und davon ausgehend gute Bedingungen für eine flüssige Textproduktion schaffen, zum Beispiel durch häufiges und vielseitiges Lesen, mit dem du für frisches Vokabular im Materiallager sorgst. Blink Nummer 2. Beim Schreiben arbeiten analytisches Denken und Intuition Hand in Hand. Das Denken ist ein sowohl rationaler als auch emotionaler Prozess. Schon allein die Entscheidung, welche Informationen es aus der Riesendatenmenge, die täglich auf uns einprasselt, in unser Bewusstsein schaffen, wird intuitiv und gefühlsmäßig getroffen. Auch beim Schreiben arbeiten Verstand und Gefühl, jeweils vertreten durch eine Hirnhälfte, zusammen. Die linke Hälfte ist für Logik, Analyse und Abstraktion zuständig, die rechte für Emotionen, Intuition und Assoziation. Beim Schreiben müssen beide Hälften harmonisch zusammenarbeiten. Zwar wird Sprache, also Semantik, Grammatik und so weiter, überwiegend im logischen Teil unseres Hirns produziert, aber erst mit Hilfe der rechten Gehirnhälfte können ausdrucksstarke Sprachformen wie Witz oder Ironie entstehen. Das Interagieren der beiden Hirnregionen kann man sich gut wie ein Gerangel von 2 Akteuren vorstellen, die im Kopf abwechselnd das Sagen haben und sich gegenseitig beeinflussen. Der Träumer und sein Gegenspieler, der Kritiker. Der Träumer kümmert sich während des Schreibvorgangs vor allem um das assoziative Denken, beispielsweise bei der Ideenentwicklung. Das Steckenpferd des Kritikers sind hingegen analytische Präzision und Beweisführung, die eher in späteren Phasen eine Rolle spielen. Wie Schreiber aus eigener Erfahrung wissen, sind sich Träume und Kritiker nicht immer einig und es kann zu Meinungsverschiedenheiten in der Textwerkstatt kommen. Der Träumer macht stetig kreative Vorschläge, die der Kritiker oftmals schon im Keim erstickt, sodass der Träumer zuletzt frustriert den Dienst quittiert, das Fließband zum Stillstand kommt und unsere Kreativität versiegt. Am besten funktioniert das Schreiben, wenn intuitive und analytische Arbeitstechniken in einem bewussten Wechsel stattfinden, bei dem immer wieder die unterschiedlichen Hirnhälften arbeiten. Das erreichen wir, indem wir beim Schreiben Träumer und Kritiker abwechselnd zum Zug kommen lassen. Blink Nummer 3. Ein reizarmer Arbeitsplatz ist das A und O für konzentriertes Arbeiten. Nachdem wir jetzt erfahren haben, was in unserem Hirn alles nötig ist, um gut texten zu können, kommen wir nun zum idealen Arbeitsplatz. Alles, was Aufmerksamkeit auf sich zieht, behindert den Schreibprozess. Dein Ziel sollte daher ein Arbeitsplatz sein, an dem sich produktiv arbeiten lässt, ohne ständige Ablenkung. Dazu gehört sowohl ein gesunder Minimalismus als auch eine gewisse Ordnung. Konzentrationshemmende Signale zu beseitigen heißt nicht, gähnende Leere auf dem Schreibtisch herzustellen. Sinnvoll ist aber eine Grundordnung, die sich auf die Dinge beschränkt, die zum Schreiben benötigt werden. Damit schaffst du die Orientierung und opferst nicht immer dem Suchen und Sortieren unnötig Zeit und Konzentration. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Links stapeln sich die wichtigsten Recherchedokumente zum Schreiben. Rechts liegt ein Block mit Platz für Notizen, beispielsweise für unvermeidbare Anrufe mitten im Schreibprozess. Auf einem zweiten Block können zwischendurch Geistesblitze notiert werden und direkt vor den Augen liegt das Gliederungspapier für den Text, an dem gerade gearbeitet wird. Eine wichtige Regel ist, Material, das gerade nicht benötigt wird, außerhalb des Sichtbereichs in Stehschubern oder Ablagekörben aufzubewahren. Dann kann es sich nicht mehr immer wieder in das Bewusstsein dringen und Konzentration vom gegenwärtigen Schreibprojekt abziehen. Eine einmal geschaffene Ordnung solltest du beibehalten, da sie deinem Gehirn eine ständige Neuorientierung erspart, sodass es sich dem wichtigen Thema, nämlich deinem Text, widmen kann. Das gleiche gilt für den digitalen Arbeitsplatz, der ebenso übersichtlich gehalten werden sollte. Manchmal sind auch Abwechslung und Bewegung des Arbeitsplatzes nicht verkehrt. Das gibt zwar den äußeren Reizen mehr Einflussmöglichkeiten, kann aber auch den assoziativen Teil des Gehirns in Schwung bringen und für ein frischeres Schreiben sorgen. Ab und an Teile der Textarbeit beim Joggen oder Bahnfahren zu erledigen, kann sich durchaus lohnen. Blink Nummer 4. Gutes Zeitmanagement wirkt Wunder gegen Hektik und Lustlosigkeit. Die meisten Schreiber wenden Strategien an, die zu unbedacht mit der verfügbaren Zeit umgehen. Die einen trödeln ewig und bekommen kurz vor Redaktionsschluss Panik. Andere produzieren in kürzester Zeit riesige Textmengen, worunter jedoch oftmals die Qualität leidet. Auch beim Umgang mit Zeit agieren zwei Gegenspieler im Kopf, der Hektiker und der Lustlose. Während der eine ständig zu schnellerem Tempo antreibt, will der andere sich lieber ausruhen. Wieder brauchen wir beide. Ohne den Hektiker würden wir keine Abgabefrist einhalten. Der Lustlose andererseits lässt uns abschalten und kann vor zu großer Erschöpfung oder Burnout bewahren. Um gute Texte zu schreiben, ohne an Stress und Panik zugrunde zu gehen, ist es sinnvoll, sich eine persönliche Zeitstruktur zuzulegen, einen Rhythmus im Alltag zu finden. Dafür musst du herausfinden, zu welcher Tageszeit du am leistungsstärksten bist und dann versuchen, täglich ein paar Stunden dieser produktiven Zeit für störungsfreies, konzentriertes Arbeiten zu reservieren. Indem du dir kleinschrittige Schreibziele mit einem Zeitlimit setzt, bekommst du die beiden Gegenspieler in den Griff. In einer Stunde muss der erste Absatz stehen. Das beruhigt den Hektiker, denn es wird gearbeitet. Auch ein Anfangsritual, und sei es ein starker Espresso, hilft dir, das Startsignal für eine Arbeitsphase zu setzen. Den Lustlosen hältst du bei Laune, indem auch Snacks und andere Unterbrechungen auf dem Plan stehen. Da Multitasking Zeit und Hirnspeicher frisst, solltest du dich allerdings nicht ständig unterbrechen lassen oder mehrere Sachen gleichzeitig erledigen. Gib jeder Aufgabe ihr eigenes Zeitfenster und verbanne ablenkende Tätigkeiten wie das ständige Checken der E-Mails oder aufschiebbare Telefonate aus der Schreibzeit. Blink Nummer 5. Bei der Ideensammlung sind Quantität und Spontanität gefragt. Vom Eis am Stiel bis zum Penicillin. Viele der besten Ideen wurden durch Zufall und Spontanität geboren. Gute Einfälle passieren selten, indem jemand krampfhaft nach dem Ausgereiftesten forscht, sondern indem zuerst eine Masse unterschiedlichster Ideen erzeugt wird, aus der dann eine gute ausgewählt werden kann. Beim Schreiben gilt dasselbe Prinzip. Die Menge an Ideen, die du in kürzester Zeit zu einem Thema finden kannst, ist ausschlaggebend für eine hohe kreative Ausbeute. Es geht nicht darum, sofort die Ideen mit der höchsten Qualität parat zu haben, sondern diese später aus einer größeren Menge auswählen zu können. Daher solltest du frische Eindrücke sofort und überall notieren und sie anfangs nicht durch logisches Denken überprüfen und bewerten. Manchmal ist der absurdeste Gedanke genau der richtige, da er neue Denkrichtungen aufzeigt. Dieses Spielen und Jonglieren mit Ideen kannst du durch einige Techniken unterstützen, die heutzutage in keinem kreativen Unternehmen oder Medienbetrieb mehr fehlen dürfen. Beim Clustering notierst du eine Ausgangsfrage auf einem Blatt Papier und assoziierst dann frei, wobei du die Ergebnisse in Wolken schreibst und miteinander verbindest. Häufig wird nach einiger Zeit ein neuer Bedeutungszusammenhang erkennbar, den du erneut mit Linien verbinden kannst. Das Mindmapping funktioniert ähnlich, nur mit kleinen Bildchen, die noch stärker mit der Bildlichkeit und Assoziationskraft der rechten Gehirnhälfte arbeiten. Andere Menschen an deinem Ideenfindungsprozess zu beteiligen, kann ebenfalls ergiebig sein. Dabei sammelt eine Gruppe von dir ausgewählter Personen in einem engen Zeitfenster viele spontane Ideen zu deiner Frage. Einfälle werden auch hier zunächst nicht bewertet. Es geht um Quantität statt Qualität. Später kannst du die besten Ideen auf Herz und Nieren prüfen. Eine weitere Möglichkeit ist, jemanden persönlich zu deinem Thema zu befragen. Dabei schilderst du dein Problem nur knapp und begrenzt die Befragung auf 5 Minuten. Stell deinem Interviewpartner möglichst viele Fragen und gib Impulse, damit derjenige eine Fülle neuer Gedanken liefert, die du dann nach sorgfältiger Selektion später weiterverwenden kannst. Blink Nummer 6. Ein gutes Auswählen und Sortieren der Ergebnisse ist schon die halbe Miete. Nach unserem Brainstorming oder Mindmapping ist es Zeit, die vielen gesammelten Ideen zu sortieren, um einen guten Text daraus zu machen. Hierfür ist ein innerer Kritiker gefragt, denn bei der Auswahl der Ergebnisse muss der Großteil der Ideen wieder verworfen werden. Aber der Kritiker braucht Anhaltspunkte, nach denen er entscheidet, welche Gedanken behalten werden und in den Text einfließen sollen. Dazu ist es wichtig, deine Ziele genau zu formulieren, und zwar sowohl persönliche Ziele, zum Beispiel was du selbst mit dem Text erreichen willst, als auch Anforderungen der Kunden, Auftraggeber oder der Zielgruppe. Die Summe dieser Einzelziele kannst du zu einer konkreten Zielvorstellung verdichten. Die könnte etwa lauten: Mein Artikel soll überraschen und neben unbekannten Fakten gute satirische Spitzen bringen. Nachdem das Material auf dieses Ziel hin zusammengestellt wurde, muss es für den Text noch in eine logische Reihenfolge gebracht werden. Alle Gedanken, die es in die nähere Wahl geschafft haben, auf Karteikarten zu schreiben, ist eine gute Methode, um sie immer wieder neu anordnen und sortieren zu können. Du kannst mit verschiedenfarbigen Karten arbeiten oder sie durchnummerieren und so in eine Hierarchie bringen. Mit dem Karteikartensystem können Ideen beliebig umgestellt und zur Not auch wieder verworfen werden. Am Ende des Sortiervorgangs sollte ein grobes Textkonzept mit allen geplanten Elementen vorliegen. Dazu gehört beispielsweise die Entscheidung, welche Anekdote du als Einstieg verwenden möchtest und welche Argumente in welcher Reihenfolge gebracht werden. Ein roter Faden sollte erkennbar sein, das Konzept aber auch wieder verworfen werden können, da ein Misslingen eines zu genauen Plans Schreibblockaden provoziert. Wer verkrampft versucht, ein Beispiel unterzubringen, von dessen Aussagekraft der Text sich intuitiv wegentwickelt hat, wird zwangsläufig verzweifeln. Blink Nummer 7. Am besten schreibt es sich mit einer festen Struktur in einem festgelegten Rhythmus. Beim Schreiben sollten sich Konzentration und Entspannung regelmäßig abwechseln, denn zum einen brauchen Ideen zwischendurch Raum, um sich zu entfalten, zum anderen entlasten Pausen und Reifungsphasen das Gehirn bei seinem Mammutprojekt. Deshalb entstehen die besten Texte in einem festgelegten Rhythmus, der beides abwechselnd kombiniert und der zusätzlich Missmut und Schreibstörungen vorbeugt. Die Textproduktion sollte in mehrere Einzelschritte gegliedert werden, sodass auf einen Arbeitsschritt der intuitiven rechten Hirnhälfte, zum Beispiel Auswahl des Themas, der Textsorte oder des sprachlichen Tons, eine Belastung der logischen Hirnhälfte folgt, etwa die Textplanung oder Gliederung in Stichpunkten. Nachdem du die erste Vorarbeit ja schon geleistet hast, also Ideen gesammelt und dazu recherchiert hast, könnte die zwischen links und rechts wechselnde Struktur deines Schreibprozesses in etwa so aussehen. Erstens: Bündeln von Gedanken, bei dem intuitiv das Material sortiert wird und Dinge wie Textsorte oder Pointe überdacht werden. Zweitens: Textplanung, bei der logischer Aufbau und Etappenziele des Textes festgelegt werden. Drittens: Schreibfluss, der unmittelbar und instinktiv die Gedanken zu Papier bringt. Viertens: Überprüfen des Texts, wobei analytisch untersucht wird, ob er funktioniert oder wo Defizite stecken. Fünftens: Überarbeiten, intuitives Befühlen der unsauberen Stellen mit neuem Textmaterial. Wichtig ist vor allem, beim Herunterschreiben des Textes zwischen Phasen, in denen tatsächlich nur der Schreibfluss zählt, und aktiven Entlastungsphasen zu wechseln. Stecke dir Etappenziele, die du in jedem Fall erreichen musst, ohne zwischendurch abzubrechen. So kannst du dir, je nachdem, wie viel du dir zutraust, vornehmen, 3 Absätze oder auch eine ganze Seite durchzuschreiben. Während der einzelnen Schreibetappen solltest du den Text zügig und ohne Redigieren durchschreiben. Dafür darf er in den Pausen dann auch ruhig einmal ruhen. Da es der Konzentration förderlich ist, sollte in den Pausen am besten Bewegung oder eine zerstreuende Tätigkeit wie Hausarbeit auf dem Programm stehen. Blink Nummer 8. Zum professionellen Schreiben gehört konstruktives Feedback. Gute Texte entstehen nur mit Feedback. Denn egal wie gut ein Schreiber ist, nur wenn er weiß, wie der eigene Text auf andere wirkt, kann er ihn von Unstimmigkeiten befreien und für sein Lesepublikum optimieren. Aber es kommt auf das richtige Feedback an. Wichtig ist, dass es konstruktiv und auf Verbesserungsmöglichkeiten ausgerichtet, nicht destruktiv und boshaft ist. Bei einem guten Feedback stehen der Autor und sein Text im Vordergrund, nicht der Kritiker, der sich selbst mit seiner Kritik erhöhen und über den Autor stellen will. Die zentrale Frage ist nicht, welche Defizite ein Text hat, sondern wie man ihn noch besser machen kann. Gute Gegenleser sind diejenigen, die Fragen stellen und sachliche Beobachtungen machen, keine kritischen Deutungen oder vernichtende Wertungen. Sieh dich also nach Feedbackgebern um, die auf einer neutralen und hilfreichen Ebene über den Text kommunizieren können. Im besten Fall ergibt sich ein konstruktives Gespräch, in dem es um Fragen geht wie: Welche Informationen fehlen? Welche Sichtweisen oder Wertungen sind eventuell nicht einbezogen worden oder kommen nicht deutlich genug heraus? Als Autor hast du im Gespräch die Chance zu antworten, aufzuklären oder aus einem aufgebrachten Punkt Änderungen für deinen Text zu ziehen. Du kannst dir auch indirekt Feedback holen, indem du jemanden den Text vorlesen lässt. An den Stellen, an denen er stockt oder nochmals lesen muss, ist die Wortwahl vielleicht unglücklich oder eine Argumentation unklar. Eines ist gewiss: Die besten Texte entstehen im Dialog. Und selbst die besten Schreiber werden durch Rückmeldungen immer noch besser, da gutes Feedback auch das Selbstvertrauen stärkt und oftmals die quälenden Zweifel am Schreiben schwinden lässt. Blink Nummer 9. Schreibblockaden begegnest du am besten mit Selbstanalyse und Gesprächen. Auch wenn du jede Regel befolgst und alles richtig machst, das Schreckgespenst Schreibblockade meldet sich bei jedem Textproduzenten irgendwann einmal. In vielen Fällen heißt anspruchsvolles Schreiben hin und wieder scheitern. Dies musst du dir als professioneller Schreiber klar machen. Wenn du dir vor Augen hältst, dass eine Schreibstörung einfach ein Indiz für eine besondere Schreibherausforderung und völlig normal ist, kann sie sogar fruchtbar werden. Ohne Mark Twains 10-jährige Blockade beim Schreiben von »Die Abenteuer des Huckleberry Finn« wäre er nicht auf die legendäre Fahrt von Jim und Huck auf dem Mississippi gekommen, die den Roman erst zu einem literarischen Meisterwerk machte. Doch was kannst du dennoch tun, wenn dich eine Blockade ereilt? Um einer Schreibblockade Herr zu werden, musst du selbstverständlich ihren Grund ausfindig machen. Ist es eine Wissenslücke? Dann kannst du noch einmal nachrecherchieren. Fühlst du dich plötzlich nicht mehr wortgewandt oder kreativ genug? Dann helfen unter Umständen ein paar kleine Übungen. Du kannst zum Beispiel ein paar übertrieben fürchterliche Sätze auf einem Extrablatt notieren oder einfach 5 Minuten lang alles unsortiert aufschreiben, was dir in den Sinn kommt. Strategien wie diese können dem Hirn neue Impulse geben und es auf kreativen Wegen aus der Blockade führen. Vielleicht rührt deine Schreibstörung aber auch daher, dass du beim Schreiben zu viel redigierst. Das passiert oft, da der Schreibfluss immer wieder unterbrochen wird. Verbiete es dir in diesem Fall rigoros zu scrollen und zu korrigieren, bis das gesetzte Etappenziel erreicht ist. Manchmal hilft als letzte Maßnahme nur noch, über ein hartnäckiges Problem zu sprechen. Zum Beispiel, wenn die Anforderungen des Chefs zu hoch oder unklar sind. Ob mit dem Redakteur oder einem Vertrauten. Über Schreibstörungen auch einmal hitzig zu debattieren, beruhigt den inneren Kritiker. Und vielleicht lenkt der Chef sogar ein und formuliert genauer, worauf er in dem Artikel Wert legt. Blink Nummer 10. Unbewusste heimliche Mitschreiber hemmen Autoren oder treiben sie an. Obwohl wir meist allein schreiben, sind wir doch nie ganz losgelöst von unserer sozialen Umwelt. Es gibt Personen, sowohl aus dem privaten als auch beruflichen Umfeld, die großen Einfluss auf unser Denken haben und uns mental immer begleiten, wenn wir schreiben. Diese heimlichen Mitschreiber können uns unterstützen, aber auch hemmen, wenn sie Selbstzweifel, zum Beispiel in Form des gefürchteten inneren Kritikers, auf den Plan rufen. Das offensichtlichste Beispiel für einen störenden Co-Autoren ist ein strenger Chefredakteur, der die Angewohnheit hat, jeden Text zu zerreißen. Egal, ob er zugegen ist oder nicht, er scheint uns immer bei der Arbeit auf die Finger zu schauen und schränkt damit unsere Produktivität ein. Auch skeptische Kollegen oder Konkurrenten, denen wir mit unserem Text etwas beweisen wollen, können sich störend in unserer mentalen Schreibwerkstatt einnisten. Auch aus dem privaten Bereich melden sich mitunter heimliche Mitautoren. Ein Familienmitglied, das sich daran stört, dass man immer abends am Computer arbeitet, oder Eltern, deren Leistungsansprüche anscheinend nie zu befriedigen sind, können enorm hemmen und unsere kreative Schreibkraft mindern. Solche Störenfriede lassen sich zum Verstummen bringen, indem man sie mit dem Problem konfrontiert. Warum nicht dem Vorgesetzten, dem Partner oder den Eltern erklären, wie ihre kritische Haltung das eigene Schreiben negativ beeinflusst und den Wunsch aussprechen, dass sie dieses Verhalten aufgeben? Zudem kann es helfen, sich unterstützende Mitschreiber stärker ins Bewusstsein zu rufen, zum Beispiel Freunde, die regelmäßig begeistert die eigene Kolumne lesen, oder eine positive Aussage wie »Du findest immer die besten Formulierungen« auszudrucken, über den Schreibtisch zu hängen und immer wieder durchzulesen, wenn Motivationsschübe nötig sind und der Schreibprozess ins Stocken kommt. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Souverän schreiben« von Christian Sauer angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist, wer versteht, wie komplex und störanfällig die Produktion guter Texte im Kopf ist, kann mit ein bisschen Selbstmanagement seinem Gehirn entgegenkommen. Bewusst eingesetzte Schreibstrategien und feste Arbeitsstrukturen fördern die Kreativität und bewahren Schreiber vor übermäßiger Erschöpfung und Unproduktivität. Haben wir souverän geschrieben? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Du weißt jetzt, wie wichtig konstruktives Feedback ist. Wenn du diesen Text genossen hast, aber auch wenn du einen Vorschlag hast, wie wir uns noch verbessern können, schreib uns eine E-Mail an remember@blinkist.com.